Die Wetterau hört, 1 am Vormittag.
Heute geht es um 1, um die Kirchen und die Zukunft der Kirchen. Professor Reimer Gronemeyer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Niedergang der Kirchen, eine Sternstunde. Um dieses Buch soll es heute gehen und um die Frage, was das Buch austrägt für die Diskussion um die Kirche der Zukunft, um die Entwicklung der Kirche. Professor Reimer Gronemeyer, Soziologe und Theologe, ist bei uns heute hier im Sendezelt auf dem Kirchplatz in Butzbach. Im Moment ist es noch trocken. Wir hoffen, dass es noch eine Weile so bleibt. Dann können wir uns gut unterhalten. Er ist im Gespräch mit Birgit Müller, Pfarrerin in Kleeberg und Espa, und Christoph Baumann, Pfarrer in Butzbach. Heute geht es bei 1 am Vormittag um das Thema Kirche oder auch die Zukunft der Kirche, der Niedergang der Kirchen, so heißt ein Titel des Buches, das Professor Reimer Gronemeyer vor einem Jahr geschrieben hat. Im letzten Jahr ist es herausgekommen. Ja, schön, dass du bei uns bist, Reimer Gronemeyer. Herzlichen Dank für die Zusage, bei uns heute im Sendezelt hier zu sein. Und meine Kollegin Birgit Müller auch herzlichen Dank, dass du mit mir zusammen das Gespräch führen wirst. Wir fangen mal bei einer Sache an, die vielleicht gar nicht so sehr mit dem Thema zu tun hat. Erstmal, Reimer, nämlich Musik. Du hast mir einige Titel genannt oder einige Interpreten genannt, die du gerne hörst. Bach haben wir ganz am Anfang schon gehört und dann jetzt was nicht so Übliches, Bach to Africa, eine Fusion zwischen afrikanischer Musik und dem Altmeister Bach. Wie prägt Musik dein Leben? Was ist Musik wichtig für dich?
Ja, mein Leben ist ja schon ziemlich lang und ausgestreckt. Ich bin 1939 geboren, also hat sich mein Musikgeschmack auch im Laufe der Jahre etwas gewandelt. Aber da ich schon so als Sechsjähriger gezwungen wurde, Geige zu spielen, was ich nachher eigentlich nie bereut, sondern dankbar zur Kenntnis genommen habe, dass meine Eltern mich dazu gebracht haben, hat es natürlich erstmal so einen Grundton des Klassischen gegeben. Aber es hat mir sehr viel musikalische Welten geöffnet. Und dann ist eigentlich auch über Menschen vieles hinzugekommen. Natürlich die Zeit der Beatles, da hat man die Beatles gehört. Da hat mir jemand mal eine ganze Sammlung von CDs mit Johnny Cash geschenkt. Da habe ich mich da reingehört. Und ich habe eine Lebensgefährtin, die eine begeisterte Anhängerin von Prince ist. Das war mir zuerst sehr schwierig und fremd. Aber inzwischen habe ich dazu eine Beziehung gewonnen. Also insofern ist mein Musikgeschmack vielfältig. Und manches berührt mein Herz und manches ist mehr zur Unterhaltung.
Ja, das deckt sich auch mit meiner meiner Wahrnehmung, als du mir geschrieben hast, Bach und dann kam Beatles und dann kam Schubert und dann kam Prince und dann kam Johnny Cash und dann kam, wen hatten wir noch, Mozart. Also alles so ein bisschen querbeet, aber das heißt auch, du hast da ganz verschiedene Zustände, die sich dann immer mal wieder das eine oder das andere wünschen.
Ja, so ist das.
Danke dir.
Ja, Sie haben ja selber schon gesagt, es gibt schon eine lange Lebenszeit, auf die Sie zurückschauen können. Und könnten Sie ein paar Sachen sagen, die im Zusammenhang mit diesem Buch für Menschen, die vielleicht noch nicht Ihre Bücher kennen, da gibt es ja viele von, oder die eben auch von Ihnen noch nicht gehört haben, was sind so kleine Eckdaten aus diesem langen Leben, wo Sie denken, das passt heute gut? Können Sie sich damit einfach mal vorstellen?
Ja, ich bin in Hamburg geboren und war da auch auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium und habe dann mit dem Wunsch, Theologie zu studieren, da relativ quer gelegen. Das ist so eine frühe Erinnerung. Und dann habe ich Theologie studiert an vielen verschiedenen Orten. Aber bis heute ist es eigentlich so, dass dieses Theologiestudium für mich eine Basis meines intellektuellen Lebens und auch meines christlichen Erlebens gewesen ist. Dann bin ich Vikar geworden Und dann waren das die 68er Jahre und es gab heftige Konflikte. Der Bischof, der Hamburger Bischof hatte mich an seine Kirche als Vikar geholt, was eine große Auszeichnung war. Aber es entfaltete sich schnell eine gewisse Konfliktlage, die darin bestand, dass ich hin und wieder auf die Kanzel der Nikolaikirche in Hamburg durfte. Und der Bischof dann am nächsten Sonntag alles richtig stellte, was ich zu sagen versucht hatte. Und das mündete dann in ein Bündnis der 12 Vikare, die die Landeskirche damals hatte. Und wir taten etwas, was man nicht tun darf. Jedenfalls damals nicht. Wir gründeten eine satirische Zeitschrift. Damit landeten wir auf der Titelseite des Spiegel. Und das führte dann zu einem Disziplinarverfahren wegen Aufsässigkeit. Das war eine spannende, aufregende Zeit. Und wir waren sehr verbündet und sehr von uns überzeugt. Heute würde ich manches auch von dem, was wir damals so gemacht haben, etwas kritisch sehen. Manches war aber auch richtig. Es war dieser Spruch, der damals so im Blick auf die Universität umging, der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Na, also das war unser leidenschaftlicher Einstieg in die Kirche. Und dann gab es lange Debatten darum, ob diese Ketzer eigentlich ordiniert werden dürften. Schließlich wurden wir ordiniert, widerwillig, aber so. Und dann wurde ich Pastor an einer Gemeinde, dort, wo ich konfirmiert worden war. Man hatte die Hoffnung, dass der Pfarrer auf mich aufpassen würde, dass es nicht allzu schräg daherging. Und das war aber dann eine kurze Episode, weil ich dann die Möglichkeit bekam, an die Theologische Fakultät in Mainz zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, damit endete eigentlich so die unmittelbar kirchliche Tätigkeit. Ich habe dann aber noch in der Hessischen Landeskirche auf Bitten der Fakultät eine Gemeinde mitverwaltet, weil es damals einen großen Mangel an Pfarrern gehabt. Und deswegen und das hat mir auch gut getan. Da gibt es manche Geschichte aus dieser Zeit zu erzählen. Aber so wird vielleicht erstmal als Einstieg in meine Tätigkeit als Pfarrer mit einigen Stolperschritten.
Und dann ging es in die Soziologie.
Ja, das war eine Kombination. Wir haben damals, als ich habe zuletzt in Hamburg Theologie studiert. Und dann hatten wir so den Eindruck, wir jungen Theologiestudenten, dass wir eigentlich ohne eine Kenntnis dessen, was Gesellschaft ist, nicht auskommen würden. Und deswegen habe ich damals begonnen, Soziologie zu studieren, die mir das, was ich mir davon erhofft habe, eigentlich nicht so richtig gebracht hat. Aber trotzdem war es interessant. Und wir haben dann in dieser Gruppe zum Teil eben auch noch dieses Studium zu Ende geführt. Und diese Stelle an der Theologischen Fakultät in Mainz hatte mit dieser Tatsache zu tun, dass ich meine theologische Doktorarbeit fertig hatte, aber dann eben auch noch an der Soziologie dran war und der damalige Chef da, Sauter, ein systematischer Theologe, wollte mich da gerne haben. Und da bin ich relativ kurze Zeit in Mainz gewesen.
Mhm. Mhm. Vielen Dank erstmal für diesen Einstieg. Wir hören einen makabren Tanz.
Das war eine Interpretation des Ukulele Orchestra of Great Britain von dem Danse Macabre, also dem Totentanz von Saint-Saëns. Und wir haben das ausgewählt, weil wir gedacht haben, wenn es um den Niedergang der Kirche geht, ist ein Totentanz vielleicht nicht so ganz fehl am Platz. Und gleichzeitig ist da ja sehr viel Schwung drin in diesem Totentanz.
Jetzt fängt es hier gerade in unserem Sendezelt an, nochmal gehörig zu regnen. Das hört man bestimmt auch jetzt auf den Endgeräten. Wir machen trotzdem erstmal weiter. Reimer Gronemeyer, wir haben über die Anfänge deines Lebens gesprochen und die Mitte deines Lebens, den Weg zur Theologie, zur Kirche, dann in die Soziologie, in den universitären Bereich. Wie siehst du deinen Bezug zur Kirche jetzt und heute? Was tut dir gut an der Kirche? Woran leidest du? Wo liegen deine Leidenschaften?
Ja, es ist wie mit dem Danz Macabre, kann man sagen, der ja beides hatte. Er hatte gewissermaßen Karfreitag und Ostern drin. Und so geht es mir in meinem Umgang mit der Kirche auch. Und ich finde es übrigens gar nicht so schlecht, wenn Sie hören, dass es regnet, weil es etwas irgendwie, ja, auch von dem Leben mitteilt. Wir leben ja alle hier inzwischen mit einer gewissen Angst vor Dürre. Und von da aus ist Regen etwas ganz Wichtiges und Schönes. Und vielleicht ist das auch ein Bild für das, wie es mit der Kirche geht und gehen sollte. Sie braucht Regen, sie braucht sozusagen Lebendigkeit und sie braucht, ja, das, was uns wachsen lässt. Ich kann mich in der Mitte durchschneiden und sagen, es gibt die eine Hälfte, die sich unablässig über Kirche ärgert, und es gibt die andere Hälfte. Jetzt käme ich fast in die Versuchung, von drei Hälften zu reden, die es nicht so gut geht, aber ich nenne die zweite Hälfte mal. Die Sehnsucht nach all dem, was unterzugehen droht, all dem, was wovon ich Abschied nehme oder genommen habe. Und diese dritte Hälfte, die es natürlich nicht gibt, die eigentlich mit dieser, ja, das ist jetzt in dieser Stärke.
Purple Rain von Prince. Ein Interpret, der dir auch gut gefällt, Reimer. Wie du gesagt hast, über deine Lebensgefährtin bist du da rangekommen auf den Geschmack, Prince. Ja, und Purple Rain passt natürlich perfekt. Wir hatten hier unten einen ziemlich starken Purple Rain, also einen starken Regen im Sendezelt. Deswegen sind wir jetzt hochgezogen und werden von hier aus die Sendung weiterfahren. Ja, wir sind bei dem Buch Der Niedergang der Kirchen, das du, Reimer, letztes Jahr herausgebracht hast. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie das entstanden ist. Du hast uns von deiner Prägung, deiner Tätigkeit als Vikar, als Pfarrer, dann in der wissenschaftlichen Theologie, dann ging es in die Soziologie. Aber warum jetzt ein Buch über die Kirche, ein Buch über den Niedergang der Kirche mit seinen Gefahren und Chancen? Wie kam es dazu?
Ja, wie das immer bei so etwas ist, glaube ich, es hat verschiedene Ausgangspunkte gegeben. Also so ein Tick ist gewesen, die Untersuchung, die es aus Freiburg gab, wie das mit den Kirchenzahlen 2060 aus. Und das waren ziemlich drastisch erschreckende Zahlen, die da veröffentlicht wurden. Das ist ein Schrumpfungsprozess dieser offiziellen Kirche, von der wir im Moment vielleicht erstmal reden, zu erwarten hat. Und da habe ich mich gefragt, wie sieht dann die Kirche 2060 aus, wenn es nur noch ein Drittel Steuerzahler verglichen mit der jetzigen Situation gibt und sehr viel weniger Pfarrerinnen und Pfarrer und alles dieses. Dann gab es eine Reise, die ich gemacht habe, im Frühjahr des vorigen Jahres, wo ich unter anderem im Straßburger Münster war. Und das Straßburger Münster war knallvoll. Chinesen, Japaner, Touristen aus aller Welt. Und ich hatte einen Augenblick so eine Vision. Ich sah also die Kirche, die von ihren Gläubigen und ihren Besuchern völlig entleert ist und zu einem touristischen Zentrum geworden ist. Also das war so ein Augenblick, ja, einer gewissen traurigen Ergriffenheit, kann man sagen, wo ich so das Gefühl hatte, ja, das ist vorbei, damit ist es vorbei. Nicht mit der Schönheit des Straßburger Münsters, aber mit dieser Kirche, die in Glanz und Gloria und der umgeben von kunstgeschichtlicher Schönheit mein Leben begleitet hat. Das war der zweite Anlass, also neben dieser Statistik. Und der dritte war eigentlich so der Satz, den ich mal so formulieren möchte: Die Kirche ist so überflüssig wie noch nie, wenn man hinschaut. Und sie ist gleichzeitig so wichtig wie noch nie. Das will ich noch mit einem Satz erläutern oder mit zwei Sätzen. Wir leben ja nicht zuletzt durch Covid-19 in einer Situation großer Verunsicherung und einer großen Verunsicherung, die ja auch die Chance in sich trägt, dass etwas Neues beginnt. Und ich glaube, dass so sehr wir diesen Statistiken glauben müssen, die Kirche, die wir so kennen, einem drastischen Schrumpfungsprozess ausgesetzt sein wird, dass aber gleichzeitig die Sehnsucht nach so etwas wie Sinn, nach Trost, nach der Frage, was wird aus mir, wenn ich einmal nicht mehr lebe, dass die eigentlich stärker wird und wir gewissermaßen auf dem Trümmern des Alten sitzend, ja nicht nur im Blick auf die Kirche, sondern im Blick auf vieles, was wir gewohnt waren, dass dieses Sitzen auf den Trümmern einer untergegangenen Welt ja auch die Möglichkeit einschließt, zu einem Palaver, zu einem Gespräch, das ganz neu beginnt und das Palaver im afrikanischen Kontext ja dadurch seine Charakteristik hat, dass man so lange redet, bis man sich einig ist. Und ich glaube, das ist eigentlich dran. Und dass die Chance, die wir jetzt haben zum Palaver, die sollten wir nutzen.
Also das, was Sie gerade angesprochen haben mit diesem Ende und der Frage, wie geht es damit weiter? Ich fand das unglaublich entlastend, dass Sie das so klar sagen, weil mich beschäftigt das schon seit Jahren und Jahrzehnten und ich habe immer das Gefühl, dass so der Versuch in den Kirchen ist, so ein bisschen drumherum zu schiffen, also immer zu sagen, ja, das ist eine Klippe und die müssen wir aber nur irgendwie nehmen. Und Sie beschreiben ja eigentlich auch erstmal den Crash. Und das, also ich gehöre zu den Leuten, wir haben das ja auch im Kollegenkreis zum Teil ein paar Sachen von Ihnen auch noch weiter diskutiert, wo ich das wirklich hilfreich fand, mal zu sagen, okay Leute, jetzt lasst uns doch mal den Crash angucken und gucken, was besteht dann da an Möglichkeiten. Eine Frage, die auch schon älter ist als jetzt, als wir das Buch gelesen haben, aber ist so, wäre es dann eigentlich nicht sinnvoller, dass wir die Kirche den Bach runtergehen lassen und nicht mehr so viel Energie in diese ganzen Reparaturarbeiten reinstecken?
Ja, das ist eine schwierige Frage, auf die ich auch eigentlich zwiespältig antworte. Einerseits bin ich fest davon überzeugt, dass wir gar nicht wissen, ob die Kirche im Sinne sozusagen des christlichen Denkens, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, dieser ungeheuerliche Satz, ob der nicht viel wahrer ist, als wir uns das vorstellen, dass die Kirche längst woanders ist als in den ausgewiesenen Orten und dass sie da ist. Also auch, sagen wir mal, all die biblischen wunderbaren Geschichten, die sind ja, die leben ja, also die Geschichte etwa vom barmherzigen Samariter ist ja eine, die existiert. Also es ist eigentlich eine Geschichte, mit der man die nächsten 200 Jahre Kirche auf jeden Fall verbringen kann. Wir brauchen ja vielleicht gar nicht die offizielle Kirche, weil das andere, die Leidenschaft, die Zuwendung zu dem anderen ja da ist. Also die Frage ist ja mehr die, also Jesus, der sich zu den Zöllnern und zu den Sündern an einen Tisch gesetzt hat. Das ist ja die Frage, wo ist denn das heute? Heißt das vielleicht, dass ich mich mit einem Nazi an einen Tisch setzen muss? Denn die Zöllner, das waren damals ziemlich problematische, korrupte, man könnte sagen rechtsradikale Typen vielleicht. Also die Fragen, die in der Bibel da sind, die in den Jesus-Gleichnissen da sind, die sind ja überhaupt nicht erledigt und die brauchen vielleicht, mit Verzeihung an meine Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen, keine Beamteten, Pfarrerinnen und Pfarrer. Aber gleichzeitig erschrecke ich, wenn ich das sage.
Ich auch.
Ja, weil ich so denke, es ist eben auch etwas Schönes an dem, was da ist und vielleicht bald nur noch war. Das Wissen weiß ich nicht. Also es ist ein zwiespältiges Gefühl. Und es nützt überhaupt, glaube ich, nicht, wenn wenn wir hier fundamentalistisch reden, weg damit oder wir nehmen das nicht zur Kenntnis und tun so, als wenn alles so weitergeht, sondern die Mühsal besteht darin, sozusagen, sich dem auszusetzen, was es bedeutet. Ist es zu Ende? Sind Sie die Letzten gewissermaßen Ihrer Zunft? Oder geht es irgendwie in anderer Geschichte? Lass mich eine Assoziation noch hinzufügen. Für mich hat dieser Augenblick, in dem im vorigen Jahr irgendwann der Papst Franziskus im Vatikan in dieser riesigen Kirche allein gestanden, vollkommen allein gestanden hat, etwas Ergreifendes und etwas Prophetisches. Also das war ein Augenblick der Ergriffenheit und Neues ausgestrahlt hat. Aber es war auch ein Augenblick eines, wo der Zusammenbruch dessen, was wir gewohnt sind, gewissermaßen so direkt vor unseren Augen sich ereignet hat. Und das ist das Rätsel dieses Bildes, das er mir nicht aus dem Kopf gibt. Der Papst, der nicht auf dem Balkon steht, Urbi et Orbi, sondern und vor Tausenden spricht, sondern der völlig verlassen und allein da ist. Aber der trotzdem das, worum es geht, sagt. Vielleicht ist es das, wohin wir rutschen und gehen und so. Ich meine.
Ja, lass uns das gleich nochmal nach der nächsten Musik.
Genau, und die nächste Musik, die hat auch hat damit was zu tun. Du magst die Beatles auch unter anderem. Ich habe von den Beatles einen Song ausgesucht, den wir jetzt gleich hören werden. Da geht es auch um einen Priester, der relativ alleine in seiner Kirche ist. Mhm. Weißt du, um welches Lied es sich handelt?
Eleanor Rigby, ne?
Das hören wir jetzt.
Ach, schön.
In der Sendung 1 am Vormittag von Radio Welle Westwetterau heute zu Gast Professor Reimer Gronemeyer. Reimer Gronemeyer hat das Buch Der Niedergang der Kirchen, eine Sternstunde, geschrieben und wir unterhalten uns heute mit ihm, meine Kollegin Birgit Müller und ich, Christoph Baumann. Reimer, ich will ein Zitat aus deinem Buch mal vorlesen. Je weniger Macht die Kirche hat, desto klarer kann ihre Botschaft leuchten. Ja, man muss sagen, erst und allein der erzwungene oder der freiwillige Verzicht auf Macht kann rettende Bedeutung haben. Sie muss sich aus dem Komplott der Macher zurückziehen. Und dann öffnet sich ein Horizont, an dem sich unendliche Möglichkeiten und Aufgaben zeigen. Ich merke, wie ich innerlich und auf einer gewissen geistlichen Ebene zustimme und sage, ja, ja. Machtverzicht, das ist doch, worum es im tiefsten in der Religion, im Christlichen auch geht. Der Philipperhymnus, Jesus, der sich entäußert hat oder die Gottheit abgelegt hat, klein geworden ist, zu den Marginalisierten am Rande gegangen ist. Also in die Schwäche gehen, nicht die Schwäche und die Machtlosigkeit und das Kleine zu fürchten. Aber was bedeutet das für eine Institution, die sich so lange entwickelt hat zu dem, was sie heute ist? Wie kann Kirche machtlos werden? Kann oder soll sie sich zurückziehen aus der Gesellschaft, wie du es vorschlägst?
Ja, sie soll sich nicht aus der Gesellschaft zurückziehen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern sagen wir mal, die Vorstellung, dass sie die Gesellschaft leiten oder beeinflussen könnte. Ich glaube, damit ist es sowieso zu Ende und es geht darum, das anzuerkennen. Aber es bleibt dann natürlich die Frage, wie das, was die christliche Botschaft ist, und das ist ein Widerspruch vom ersten Tag an, dann in der Gesellschaft präsent sein kann. Also für mich ist dieser Ausspruch des Paulus, des Apostels, so ein Lebensmotiv gewesen, dass er sagt, über Jesus, über Gott, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich glaube, das ist natürlich ein Satz, der sich mit Macht und mit politischer Stärke nicht vereinbaren lässt, sondern es ist die Aufforderung, hinzuschauen zu denen, die Schwachen sind. Und das hat sehr konkrete Auswirkungen. Wir brauchen ja nur auf das, was jetzt im Zusammenhang mit Covid-19 in Heimen passiert ist, dass viele Menschen zugrunde gegangen sind in den Heimen, weil mit einem Mal niemand mehr kam. Ich kenne die Geschichte von einer Frau, die mit ihrer Demenz, mit ihrer Schwäche gelebt hat, weil die Mutter jeden Tag Besuch bekam von der Tochter, die sie rausgebracht hat, die sie gefüttert hat, die sie unterhalten hat. Und das in dem Augenblick, wo der Lockdown kam, das alles zusammenbrach und sie nach wenigen Wochen in einen Zustand völliger Hilflosigkeit abgerutscht war. Also das ist ja die Frage, haben die Kirchen im Zusammenhang mit diesem Lockdown auch etwas versagt oder etwas versäumt? Wobei dann der Satz, die Kirchen, natürlich eine unzulässige Verallgemeinerung ist. Hätten wir mutiger sein müssen? Also, meine Kraft ist in den Schwachen, möchte ich glaube, das ist der Satz, an dem eine neue Kirche entstehen könnte, die auf Macht, aber nicht auf Einfluss verzichtet.
Ah ja, also da würdest du nochmal unterscheiden. Machtverzicht heißt dann was, wenn es nicht Einfluss bedeutet?
Also als ich junger Vikar war und dann Pfarrer, da gab es einen Kollegen, der wurde der Repräsentant der evangelischen Kirche in damals noch Bonn, heute wäre es Berlin. Ich glaube, dieses, also der Nuntius, der vatikanische Nuntius, dieser Versuch, auf Politik offiziell Einfluss zu nehmen und durch Stellungnahmen gewissermaßen Politik zu bestimmen, ich glaube, das ist, also erstens hat sich das erledigt und zweitens ist es schon seit Kaiser Konstantin irgendwie der falsche Dampfer, sich zu verbünden mit der Macht. Es geht eigentlich darum, den Blick auf die Schwachen, auf die Gescheiterten, auf die Kranken, auf die Hilflosen zu richten. Also Ernst Lange, das ist ein inzwischen sicher längst vergessener praktischer Theologe, der hat mal vor vielen Jahrzehnten gesagt, die Kirche ist das Aufgebot der Gescheiterten. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Satz. Also da müssen wir sein, wenn ich das mal so etwas pathetisch und mich unzulässigerweise einschließend formulieren darf. Also dahin gehört die Kirche. Also die Aufgaben sind so groß und vielfältig, die Pfarrerinnen und Pfarrer haben, aber die auch die Christen haben, da bei denen zu sein, hier in Deutschland und natürlich auch bei einem Blick in die weitere Welt, der dir, Christoph, sowieso bekannt ist durch deinen Aufenthalt in Südafrika. Dahin müssen die Blicke sich lenken und nicht auf Glanz und Glorie. Leichter gesagt als getan, das weiß ich wohl, aber das ist der Punkt.
Genau, aber ich denke nachher, also jetzt kommt nochmal Musik und dann die Nachrichten, aber dass wir dann auch nochmal das uns genauer anschauen an so Beispielen. Ich fand sehr spannend, was Sie auch zum Thema Umgang der Kirchen mit Corona gesagt haben, aber was mir auch nochmal sehr am Herzen liegt, das ist so wirklich diese Verbindung mit der Schöpfung, diese Ritterkirchen-Idee. Aber zum Glück haben wir ja noch eine Stunde.
Ja.
Und jetzt hören wir erst noch einmal einen Musiktitel von Gerhard Schöne. Kennst du Gerhard Schöne?
Nein, nicht bewusst.
Er ist ein Liedermacher und Sohn eines Pfarrers, kommt aus der Dresdner Gegend ursprünglich und hat ganz toll eine CD, oder damals noch eine Schallplatte, Ende der 80er noch produziert. Auf dieser CD hat er Kirchenlieder aus dem Kirchengesangbuch neu vertextet und neu vertont. Wir hören jetzt ein Stück, Schönster Herr Jesu. Da kommen ganz viele verschiedene Formen oder Erscheinungsformen von Jesus, wie er in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche wahrgenommen wird, wie er gelebt und gefeiert wird. Finde ich ganz toll, wie er das macht, Gerhard Schöne, und dann zum Schluss des Liedes nochmal seine eigene Erfahrung von Jesus ihr anbringt. Wir hören Gerhard Schöne, Schönster Herr Jesu.
Die Wetterau hört, 1 am Vormittag.
Heute mit unserem Studiogast Professor Reimer Gronemeyer, Autor des Buches Der Niedergang der Kirchen, eine Sternstunde. Er ist im Gespräch mit Birgit Müller, Pfarrerin in Kleeberg und Espar, und Christoph Baumann, Pfarrer in Butzbach.
Das war ein Segensnigun, ein Lied ohne Worte, The Blessing Nigun, gespielt von Jorah Veitmann. Ich hatte ja schon vor der Pause gefragt oder gesagt, dass das Thema Corona uns natürlich sehr beschäftigt. Ihr Buch ist in dieser Zeit entstanden und bezieht sich ja auch an vielen Stellen schon darauf. Ich würde gerne nochmal das vertiefen. Was hat für Sie Corona sichtbar gemacht in unseren Kirchen? Vielleicht, was sowieso schon ein Problem ist, also was jetzt gar nicht neu ist, aber deutlicher hochgespült ist. Das haben wir an vielen Stellen in der Gesellschaft auch gemerkt, dass Corona Dinge verdeutlicht hat, verschärft hat, die eigentlich schon lange geschwelt haben und die wir vielleicht auch nicht sehen wollten.
Ja, ich denke, wir müssen dieses festhalten, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass unser altes Leben bis zu einem gewissen Grade zerbrochen ist. Und dass darin ein Spalt auftut in eine andere Lebensmöglichkeit, eine selbstbegrenztere, eine kontemplativere, eine nachdenklichere. Das kann alles blitzschnell verschwinden, wenn die Welle des Alten uns wieder umspült. Corona hat deutlich gemacht, glaube ich, einerseits, dass die Sehnsucht, der Durst nach, früher hätte man gesagt, nach dem Wort Gottes, heute würde man vielleicht sagen, die Sehnsucht nach der Erfahrung von Sinn, der Erfahrung von dem, was über uns hinausreicht, doch nicht verschüttet ist und dass sie ganz wichtig ist. Das ist das, was an Corona eben auch wichtig und ich möchte fast sagen, eine schöne Möglichkeit gewesen ist. Auf der anderen Seite habe ich schon mit einem gewissen Erschrecken gesehen, wie sich die Kirchen auch gebeugt haben. Ich weiß, ich war zu einem Gottesdienst angemeldet in der Kirche von Oppenheim. Und dann gab es eine öffentliche Äußerung irgendeiner Impfkommissionsvorsitzenden etc., dass auf keinen Fall Gottesdienst stattfinden dürften. Und dann wurde alles abgesagt. Und da natürlich mein voller Respekt vor allen Maßnahmen, Abstand, Masken etc., etc., da steht nicht in Frage. Aber wie wenig haben wir die Vorstellung noch, dass der Gottesdienst etwas Unverzichtbares ist, ohne den wir nicht leben können. Die Erfahrung mache ich ja selber auch eigentlich nicht, aber trotzdem hat mich diese Absage des Gottesdienstes darauf hingewiesen, dass offensichtlich die Gesundheitsorientierung sich alles unterordnen kann. Und das, finde ich, das ist etwas, worüber wir, wenn ich das mal so sagen darf, als Menschen, die sich als Christen fühlen, nachdenken müssen, ob das eigentlich richtig war. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich gehört habe hier aus dieser Region von einem 40-jährigen Menschen, Mann mit Down-Syndrom, der mit seiner Mutter eng verbunden war. Und er hat 3 Monate auf der Intensivstation gelegen und hat keinen Kontakt mit seiner Mutter gehabt. Es hat keine Berührung gegeben, kein Wort, keine Zuwendung. Und ich glaube, und er ist dann gestorben im Übrigen, dass da etwas falsch gewesen ist und dass da vielleicht auch ein sehr deutliches Wort der Christen, der kirchlichen Amtsträger fällig gewesen wäre. Ich sage das nicht, weil ich es besser gewusst hätte. In der Situation konnte man vieles falsch machen. Aber jetzt im Rückblick müssen wir darauf schauen und fragen, was ist eigentlich, was ist wichtig? Und da muss deutlicher, glaube ich, darüber nachgedacht werden, was da auch an Versäumnissen gewesen ist.
Also ich erlebe das auch als Gespräch, als Diskussion in der Kirche. Ich habe es besonders erlebt, auch gerade in der Anfangsphase bei den Kolleginnen und Kollegen, die im Seelsorge-Spezialdienst arbeiten, also Krankenhäuser, Hospize, Altenheime, wo genau diese Frage war, wie stark darf ich auch darauf pochen, dass wir ein Seelsorgerecht haben. Es hat ja dann eine Kollegin aus Ostdeutschland zum Glück eingeklagt, sodass man das dann nochmal verstärken konnte. Gleichzeitig war das Dilemma an vielen Stellen, dass für uns als Pfarrerinnen und Pfarrer eigentlich die Zuwendung zu dieser Einzelperson gar nicht das Problem gewesen wäre. Also dass wir oft gesagt haben, ja, also natürlich gehe ich dahin und vielleicht halte ich auch die Hand, auch wenn es offiziell eigentlich verboten ist. Aber ich habe erlebt, dass viele von den Menschen, die in diesen Institutionen gearbeitet haben, dass die sich vor uns dann geängstigt haben. Also, dass sie das Gefühl hatten, das schaffen wir jetzt nicht auch noch ein Element von außen. So empfinden die das nämlich. Und das bedeutet, die Gemengelage ist sehr kompliziert.
Ich möchte das gerade auch nochmal verstärken. Wir haben auch im Kontakt mit den Seniorenheimen Gespräche geführt. Und dann war auch mal dieser Gedanke, Mensch, wenn es doch Leute gibt in den Seniorenheimen. Es gibt welche, die sagen, mir ist der Kontakt wichtiger als die Sicherheitsmaßnahmen. Ich bin so alt, ich nehme das in Kauf, das Risiko. Und es gab andere, die sagten, nein, ich will um alles in der Welt, will ich nicht infiziert werden. Und wie geht man damit um, wenn man diese beiden Positionen hat, die auch beide zu respektieren sind, dann gab es die Überlegungen, ja, könnte man die Abteilungen trennen und so weiter. Aber das wird ja alles kompliziert und schwierig und so. Also ich erlebte mich selbst auch als Pfarrer und mit dieser Herausforderung auch ein Stück weit als hilflos. Kein Weg, der irgendwie gangbar wäre, der akzeptabel wäre. Es war einfach sehr, sehr schwierig, da was zu finden, was, ja, wo man sagen würde, das fühlt sich jetzt gut und richtig an.
Ja, ich wusste es nicht besser und ich weiß es auch jetzt natürlich nicht besser. Aber ich habe so eine Reihe von Untersuchungen zu diesem Thema Pflege und Corona gemacht. Und eins ist klar, wir werden noch lange zu tragen haben an den Konflikten zwischen den Pflegekräften und den Angehörigen. Es gibt da tiefe Verletzungen, tiefe Enttäuschungen darüber, dass es nicht möglich war, einen sterbenden Angehörigen zu begleiten. Und ich glaube, es muss das Thema der nächsten Monate sein, was dort eigentlich, was davon nachgeblieben ist. Und ich glaube, es ist ein Gespräch, das eine theologische, eine christliche, eine Begleitung brauchte, damit daraus nicht ein weltlicher Konflikt allein wird. Also ohne Schuldzuweisung, aber doch mit der Frage, was ist wirklich wichtig? Und da ist vieles falsch gemacht worden, finde ich. Also, dass Menschen in Hospizen, die im Sterben lagen, nicht ihre Angehörigen empfangen durften, das durfte nicht sein. Und ich glaube, dass da auch die Haltung von Pflegeleitung zu hinterfragen ist. Und dazu würde auch der Mut von Pfarrerinnen und Pfarrern gehören, meine ich, an dem Punkt nochmal nachzulegen und zu fragen, wenn die nächste Krise kommt, und die kommt ja nicht unbedingt in Gestalt von Corona nochmal, aber ich habe seit langem den Eindruck, dass die Folgen der Klimakatastrophe, mit denen wir jetzt zu tun bekommen haben, eine ungeheure Bedeutung für die Schwachen in dieser Gesellschaft haben werden. Und dass dass wir darauf nicht vorbereitet sind. Weder als Kirche noch als pflegende Einrichtung. Und insofern kann man auch den Blick jetzt nach vorne wenden und sagen, was haben wir daraus gelernt, dass das so teilweise katastrophal gelaufen ist. Und wie müssen wir das künftig anders machen? Was ist wichtig?
Reimer Gronemeyer, wir haben gerade über Versäumnisse, möglicherweise Versäumnisse in der Corona-Pandemie, gerade auch bei Pflegeheimen, Altenheimen gesprochen. Das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, in der du auch sehr engagiert bist, nämlich die Hospizarbeit. Und in dem Buch Der Niedergang der Kirchen hast du auch diese Metapher benutzt, um zu sagen, dass die Kirche möglicherweise gefordert ist in der Zukunft, nämlich wenn die Welt sich in Richtung eines globalen Hospizes entwickeln wird. Immer mehr Menschen, die leiden, immer mehr Menschen, die am Rand der Existenz leben müssen. Und dann schreibst du, eine ohnmächtige Kirche, die tröstet, begleitet und pflegt, wo ihr Not begegnet. Das könnte eine der großen Aufgaben einer zukünftigen Kirche sein. Wie kann man sich das vorstellen? Wie stellst du dir das vor? Wie sieht so eine mitfühlende Sorge konkret aus in der globalen Wirklichkeit, wie sie sich abzeichnet?
Ja, es ist natürlich, glaube ich, ganz schwierig, das allgemein zu sagen, im Sinne, nicht, wie, dass du es so meintest, aber dass ich jetzt versucht bin, mit einem Rezept zu antworten. Das kann so nicht sein. Ich erinnere mich, dass in der vorigen oder vorvorigen Woche es die Nachrichten gab über Bereiche in Kanada, in denen 50 Grad über Tage und über Wochen herrschten. Und das nimmt eigentlich etwas von dem vorweg, was wir wohl zu erwarten haben, nämlich dass es unerträgliche Klimabedingungen für die Menschen, insbesondere für die alten Menschen, geben könnte. Und deswegen hat eine amerikanische Wissenschaftlerin eben gesprochen von dieser Möglichkeit, dass die Welt gewissermaßen ja ein umfassendes Hospiz werden könnte. Man kann ja nur hoffen, dass das nicht so ist, aber dass wir mit mehr Leid, mit mehr Bedrücktheit und mit mehr Ausgeliefertheit zu tun bekommen, das kann man, glaube ich, allenthalben sehen. Ich bin ja viel in Namibia und in anderen afrikanischen Ländern und von den Freunden und Freundinnen höre ich, dass seit Jahren ihre Äcker nicht mehr hergeben, was sie hergeben sollen, dass die Alltagsnöte sich verschärfen etc. Also das, was sich da abzeichnet, geht in die Richtung, dass wiederum man sagen kann, Kirche mag da in ihrer institutionellen Form wenig hilfreich sein, aber dass sie gefordert und gefragt ist als eine, ja, ist eine Stärke, die die Schwachen zu stützen im Bereich ist, das ist, glaube ich, keine Frage, dass die Kirche oder die Christen gebraucht werden als diejenigen, die vielleicht etwas von Trost verstehen, von Mitleiden. Das ist, glaube ich, etwas, was uns bevorsteht. Und von da aus, glaube ich, gilt es, sich darauf vorzubereiten. Wie, das weiß ich auch nicht richtig. Aber ich glaube, dass die Kräfte, dass wir wiederentdecken, was wir alles können. Was wir alles können ohne Geld. Was wir alles können ohne Institution. Sondern dass wir als Menschen fähig und bereit sind, zu trösten und zu begleiten, das hat die ehrenamtliche Hospizarbeit ja seit den 80er Jahren sehr deutlich gezeigt, auch wenn sie jetzt in der Gefahr ist, gewissermaßen vergeltlicht und professionalisiert zu einer Institution zu werden, die vielleicht ebenso verknöchert wird, wie es die Kirche manchmal den Eindruck erweckt zu sein.
Ich würde da gerne noch was ergänzen, was vielleicht auch vorhin schon angeklungen ist. Ist nicht auch ein Problem, dass wir als westliche Gesellschaft und damit auch als Christinnen und Christen uns sehr daran gewöhnt haben, in Sicherheit zu leben und auch in Richtung Sicherheit immer zu denken und uns, die Regeln, unter denen wir funktionieren, auch in diese Richtung immer zu interpretieren. Also, oder umgekehrt zu sagen, dass wir eigentlich nicht mehr sehr gut im Umgang mit Schmerz und Leid und Tod sind, gerade auch da, wo wir nichts ausrichten können. Also dass dieses, was ja zum Beispiel in Paul-Gerhardt-Liedern und sowas anklingt, diese Mischung von totalem Gottvertrauen und gleichzeitigem Wissen um tiefstes Leid, dass uns das eigentlich ein Stück abgegangen ist. Also das angefangen von der Kindererziehung, wo wir nicht mehr ertragen, wenn irgendwie einem Kind es auch mal nur 5 Minuten nicht gut geht, bis hin eben zu großflächig in unserer Gesellschaft. Ich das Gefühl habe, wir haben gar nicht mehr so das Handwerkszeug, das psychische, seelische, spirituelle, damit umzugehen.
Ja, das ist unfraglich so. Wir leben in einer Sicherheitsgesellschaft. Und wenn ich das, sagen wir mal, über mein Leben verfolge, dann hat das begonnen mit schrecklichsten Erfahrungen des Krieges, des Hungers, und ich bin sehr froh, dass ich ein Leben gelebt habe, das davon im Wesentlichen verschont geblieben ist. Aber es gleichzeitig hat sich ein Sicherheitsnetz über unser Leben gelegt, das auch die Lebendigkeit bedroht. Also die Frage ist, wie wir jetzt, wo diese Sicherheiten mit einem Mal so weggewischt zu sein scheinen, vielleicht die Chance haben, noch einmal wieder die Frage zu stellen, was ist eigentlich Leben und was ist Sterben? Wir haben über beides, sagen wir mal, so etwas betäubend Abgesichertes gelegt und das Lebensende droht immer mehr zu einem Planungsprojekt zu werden, das uns mit der Erfahrung des Sterbens und des Todes gar nicht mehr in Kontakt bringt. Und ich glaube, dass da etwas wartet auf uns, was uns in, ich werde jetzt mal sagen, fast beglückender Weise mit dem Leben wieder in Kontakt bringt. Darum geht es.
Wir hören den nächsten Titel, ist ja auch interessant, Nothing Else Matters. Es geht darum, auch immer wieder rauszufinden, was ist denn wirklich wichtig. Radio Welle Westwetterau mit 1 am Vormittag, heute das Thema Der Niedergang der Kirchen, ein Buch, das Professor Reimer Gronemeyer geschrieben hat. Im Gespräch ist Reimer Gronemeyer heute mit Pfarrerin Birgit Müller und mit mir, Pfarrer Christoph Baumann. Eine Kirchenvorsteherin aus Butzbach hat auch dein Buch gelesen, Reimer, und wir haben uns darüber unterhalten und sie hat gesagt, ja, sie findet das sehr inspirierend und hat mir dann was geschrieben, was ich jetzt gerne mal vorlesen möchte, verbunden mit einer Frage an dich. Guten Tag, Herr Professor. Ich habe Ihr Buch Der Niedergang der Kirchen, eine Sternstunde, gelesen und habe die Perspektive von einer Kirche, die Macht verliert, sich aber dafür den Menschen am Rand mehr zuwendet, als besonders inspirierend gefunden. Allerdings, bedingt durch meine Herkunft, Madagaskar, fand ich die Sichtweise auf die Wissenschaft, wie diese im Buch dargestellt wurde, schwierig. In dem Buch wird die Wissenschaft stark negativ bewertet. Meiner Meinung nach ist Wissenschaft aber wertfrei. Es ist ein Instrument. Auf den Nutzer kommt es an, das gilt für vieles. Feuer wärmt, aber Feuer kann auch zerstören. Ein Beispiel, wie Wissenschaftsfeindlichkeit schadet, zeigt ein Gerücht zum Impfstoff. In Madagaskar kursierte das Gerücht, im Impfstoff sei der Satan drinnen. Ist zwar ein plumpes, aber leider reales Beispiel. Viele Leute lassen sich dort nicht impfen. Könnten Sie mir freundlicherweise erläutern, in welchem Zusammenhang Wissenschaft per se, also unabhängig vom Nutzer, schadet? Besten Dank für Ihre Antwort.
Ja, Wissenschaft ist natürlich nie neutral und wertfrei, sondern Wenn man durch die Wissenschaftsgeschichte schaut, sieht man immer, dass sie Interesse geleitet ist. Also ich glaube, das ist das Erste, was man sehen muss. Das macht sie nicht wertlos, aber ich könnte da viele Beispiele dafür anführen, aber dafür reicht die Zeit vielleicht nicht. Was mir Beunruhigung schafft, das ist die Tatsache, dass, und das hat man auch in dieser Pandemie, glaube ich, sehr deutlich gesehen, dass die Wissenschaft zu einer Ersatzreligion für viele wird. Es ist das, woran sie glauben. Und wo eigentlich das, was einmal der christliche Glaube gewesen ist, durch etwas anderes, etwas, was scheinbar neutral und scheinbar wertfrei daherkommt, zur Ersatzreligion geworden ist. Es ist das Einzige, was noch nachgeblieben ist, hat man manchmal den Eindruck, was global präsent ist und was aber doch immer auch den Geschmack des Europäischen beibehält. Also die Frage, die jetzt vielleicht an einem Beispiel zu belegen ist, das Standbild von Cecil Rhodes, dem großen Kolonisator des 19. Jahrhunderts. Das Standbild ist in Kapstadt von seinem Sockel gerissen worden. Und viele afrikanische Studierende haben in dem Zusammenhang gesagt, wir müssen über das, was hier als europäische Wissenschaft herkommt, endlich einmal nachdenken und uns die Frage stellen, ob wir nicht etwas Eigenes dem entgegenzustellen haben. Also das Imperium, das Wissenschaftsimperium Europas und Amerikas natürlich auch, erweckt inzwischen in den Gesellschaften, die davon beeinflusst, bestimmt, beherrscht sind, auch ein Element des Widerstands. Und das, glaube ich, könnte uns gut tun. Wir haben mit unserer europäischen Wissenschaft etwas Tolles zustande gebracht, aber sie tut so, als wenn sie unkritisierbar wäre. Und das, glaube ich, ist nicht richtig. Und das ist etwas, was ich dieser Dame aus dem Kirchenvorstand mit diesem schönen Brief gerne als Frage entgegenbringen würde. Ist es denn so, dass unsere Wissenschaft nicht auch Ungeheuerliches aus sich herausgesetzt hat? Die Massenvernichtungsmittel, die uns übermorgen das Leben ausblasen können und das Leben auf diesem Planeten überhaupt zu Ende bringen könnten, die kommt ja aus einer Wissenschaft, deren ethische Reflexionskraft manchmal sehr begrenzt ist. Um nur dieses eine Beispiel zu nennen, sie ist nicht neutral, sondern sie hat wunderbare Seiten und sie hat auch schreckliche Seiten. Und die haben mit dem zu tun, was die Verwertung dieser Wissenschaft ist. Das wird ja in der Universität, in der ich nun seit Jahrzehnten tätig bin, mit jedem Tag auch deutlicher, dass Wissenschaft immer mehr zu einem verkaufbaren, verkäuflichen Produkt geworden ist. Und das muss uns nachdenklich machen.
Du hast in deinem Buch das auch verknüpft, die Wissenschaftsfrage oder die Herrschaft der Wissenschaft mit der Herrschaft der Virologen. Du sagtest, du sprichst von der Herrschaft der Virologen in der Corona-Pandemie. Also die Wissenschaft und die Gesundheit, die gemeinsam einen Herrschaftszug führen und wie wir es vorhin schon mal angesprochen haben, dann in bestimmten Bereichen, in bestimmte Bereiche hineinragen, in denen man sich auch fragen könnte, geht das auch anders oder muss das auch anders gehen? Also Stichwort nochmal Altenheime, Seniorenheime, Zugang, menschenwürdiges Sterben. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Ja, ich will vorwegschicken, ich bin zweimal geimpft. Ich bin nicht auf der Seite der Corona-Leugner, nicht auf der Seite der Impfgegner etc. Das muss man ja inzwischen schon sehr deutlich sagen, um nicht bei kritischen Worten gleich in die Falle gelaufen zu sein. Aber das, was sich gezeigt hat, ist eben, dass der Glaube an den Gesundheitsimperativ alles andere verdrängt hat. Also sagen wir mal, wenn eine Gesellschaft sich nur noch um die Frage des nackten Lebens drängt und die Frage nach dem, was uns am Leben hält, was uns lebendig sein lässt, was uns, ja, sagen wir mal, mit der Existenz Jesu verbindet, wenn das alles in einem Gesundheitsstaat zum Schweigen gebracht wird, dann geschieht etwas Unheimliches. Also nochmal, das ist keine Verharmlosung dessen, was wir gerade erleben, der Pandemie, aber die Frage, ob das andere, die andere Frage noch gestellt werden darf, die ist eigentlich wieder auf den Tisch zu bringen. Was ist wichtig? Der Mensch lebt nicht von Brot allein und er lebt auch nicht allein von den Zahlen des Robert-Koch-Institutes. Das darf man vielleicht noch mal so sagen.
Ein wunderbarer Übergang. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, aber es ist ganz wichtig, wenn der Mensch erlebt, dass Brot gebrochen wird und durch das gebrochene Brot Gemeinschaft und Leben entsteht. Wir hören von einem deiner Lieblingsinterpreten, Johnny Cash, Breaking Bread.
Wir sind ja jetzt schon fast am Ende von unserer Sendung. Und ich würde gerne noch mal ein Bild aus Ihrem Buch aufgreifen. Sie sprechen von einer Kirche, die sich vielleicht mehr auch noch mal um alles, was ist, um alle Lebewesen, um die Schöpfung anders kümmert. Und das Bild, was Sie benutzen, ist Kirche als ein Rhizom, also als ein Pilzgewebe. Das fand ich deswegen so schön, weil spätestens seit Peter Wohlleben und der Sprache der Bäume sehr vielen Menschen bewusst geworden ist, dass ganz viel unterirdisch läuft, was wir gar nicht wahrnehmen und gar nicht ernst nehmen und nicht wirklich wertschätzen. Das aber total wichtig ist, damit eben etwas fließen kann, damit Nahrung ausgetauscht werden kann, aber auch Information zum Überleben und so. Für mich war es sehr wichtig, dass Sie das überhaupt angesprochen haben, weil das fehlt mir seit Jahrzehnten in der christlichen Diskussion, dass die Beziehung von uns zur Schöpfung und auch zum Leid der Schöpfung, dass das wirklich mal ernst genommen wird. Und Sie haben das ja auch vorhin schon gesagt, Corona ist sozusagen die Probekrise, die wir gerade durchmachen. Wir sind aber schon mitten in der nächsten Krise, nämlich der Klimakatastrophe, nicht nur in Kanada. Für mich ist so eine Frage, eine Zuspitzung auch von dem, was Sie geschrieben haben, muss nicht vor der Gastfreundschaft der Kirche, vor dem Rhizomsein der Kirche etwas kommen, nämlich, dass wir ein Schuldbekenntnis abgeben als Christinnen und Christen, dass wir beteiligt sind daran, dass die Welt in dem Zustand ist, in dem sie jetzt ist. Und dass, so ähnlich wie es mit den Schuldbekenntnissen nach dem Zweiten Weltkrieg war, nicht wirklich möglich ist, anders anzufangen oder neu anzufangen, wenn man das nicht mal auch als so ein Stopp, als so ein, ja, wie soll man sagen, ein Eingeständnis einbaut, offen macht, diskutiert, formuliert und zu einer eigenen Haltung macht. Weil ich bin ganz sicher, dass die meisten Christinnen und Christen natürlich nicht wollen, dass es den Tieren, den Pflanzen schlecht geht. Und gleichzeitig fehlt mir so ein, ich sag mal, Bekenntnisstand. Also, dass man sagen kann, oder ich traue mich nicht zu diskutieren mit anderen Christinnen und Christen an sehr vielen Stellen. Darf ich denn billig Fleisch essen als Christin? Findet Gott das in Ordnung? Ich glaube nicht. darf ich, keine Ahnung, also die Liste ist ja sehr lang von den Dingen, das wird dann immer den bösen Grünen zugeschoben, dass die diese Verbotsliste machen, aber wenn man sich mal frei macht von so einer Verbotsliste, wäre es nicht genau im Sinne dieses Rhizoms, dass wir eingestehen müssen, dass dass wir auf einen wirklich neuen Weg, eine neue Haltung kommen müssen. Und die hat was mit dem Kreuz Christi zu tun, die hat was mit der Auferstehung zu tun, aber sie ist eben nicht nur an den Menschen gebunden.
Ja, ich habe Ihnen da gerne zugehört. Ich kann dem erstmal nur zustimmen. Und ich finde die Idee eines Schuldbekenntnisses, wie es es gegeben hat am Ende des Nationalsozialismus, eigentlich einen wunderbaren und wichtigen Gedanken. Also wir alle wissen ja inzwischen, dass jeden Tag Tiere und Pflanzen für immer verschwinden. Wir wissen, dass, ich weiß nicht, für 30-40% aller unserer Vögel inzwischen verschwunden sind, etc., etc. Jeder kennt die Fakten ja inzwischen. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Erstens weiß ich, dass ich verstrickt bin mit meinem Leben in einen Ressourcenverbrauch, der nicht weltverträglich ist, etc., etc. Also es ist schon die Frage, wie wir als Christen damit umgehen. Und die Sache mit dem Rhizom, ich muss dann immer an die Redwood-Bäume denken, die es irgendwie in Kalifornien gibt. Das sind riesige, große, uralte Bäume, die über ihre Wurzeln auch ihre Nachkommen gewissermaßen ernähren und beschützen. Und wir leben ja, manche nennen es jedenfalls so, in einem Anthropozän, also in einem Zeitalter, in dem alles, was es auf der Welt gibt, inzwischen vom Menschen geprägt, bestimmt und geplant zu sein scheint. Und da müssen wir raus. Und ich glaube, dass wir in vielleicht einem franziskanischen Sinne uns öffnen müssen als Christen, als Kirche für eine neue Auffassung von Zusammengehörigkeit. Vielleicht ist diese Vorstellung, dass wir, der Homo sapiens, der Mensch, insbesondere der Mann, die Welt zu planen, zu machen und zu beherrschen hat, dass wir uns davon verabschieden müssen. Und vielleicht mehr, sagen wir mal, weibliche Züge, wenn das richtig verstanden werden kann, in den Vordergrund rücken lassen, bei dem gewissermaßen die Sensibilität für das, was unterdrückt ist, was zerstört zu werden droht, dass wir dafür mehr Raum schaffen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe.
Die Aufgabe, Reimer Gronemeyer, ich würde dich gerne noch zum Schluss, wir biegen auf die Zielgerade ein unserer Sendezeit, würde dich gerne zum Schluss noch mal fragen, welche Impulse du siehst für die Kirche mit der Situation, in der sie sich befindet, positiv, konstruktiv umzugehen. Wie können wir freudig unser Christsein leben in einem Kontext, den du ja sehr detailliert beschreibst? Und vielleicht in Klammern will ich nochmal dazu sagen, wie du es in deinem Buch selber beschreibst, du wirst als Apokalyptiker manchmal bezeichnet oder beschimpft, sagst aber, das ist ja jemand, der nur aufdeckt, Apokalypse. Das machst du sehr, sehr direkt. Kann man davon leben oder was brauchen wir, um Kirche sein, um Christ sein zu leben in dieser Zeit, mit diesen Herausforderungen? Wie können wir jeden Tag wieder neu und frisch und frohgemut auch an unsere Arbeit gehen und nicht verzagen? Was würdest du noch für Hoffnungsbilder uns mit auf den Weg geben?
Ja, das Erste ist vielleicht, dass wir das machen lassen müssen. Vielleicht müssen wir erst wieder lernen, was, wenn man erstmal so alt geworden ist, wie ich es bin, sich sehr nahelegt, den Alltag als ein Geschenk zu begreifen. Also ich habe in den letzten Jahren gelernt, also dass auch die Routinen des Alltags, das, was sich immer wiederholt, ein großes Geschenk ist, das ich inzwischen als Geschenk wahrzunehmen imstande bin. Dass ich das Geschenk bekommen habe, auch in meinem hohen Alter noch im Wesentlichen uneingeschränkt zu sein. Ich stehe da fassungslos davor und weiß, dass es ein Geschenk ist, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich glaube, das könnte ein Ausgangspunkt sein, auch für eine christliche Existenz erstmal. Das Wunder, dass wir leben dürfen, das Wunder, dass wir die Sonne aufgehen sehen, das Wunder, dass wir durch einen Wald gehen können und dass wir vielleicht Kinder haben, die größer werden, dass wir das alles erst einmal wahrnehmen und nicht gleich zupacken, machen und planen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass dazugehört, dass wir lernen müssen, dass die wichtigste Tugend, die es gibt, die der Selbstbegrenzung ist. Dass wir die unglaubliche Befreiung, die darin liegt, dass man nicht unablässig durch diese Konsumschluchten, die unsere Einkaufszonen darstellen, rennen muss und sich immer neu füttern muss mit irgendwas, was man gerade kauft, sondern dass wir die Befreiung, die im Verzicht, in der Befreiung vor dem Müll, der uns überschüttet, mit fassungsloser Freude stehen. Ich glaube, das ist etwas, das viele jetzt erlebt haben. Und darum geht es eigentlich. Und ich glaube, darin ist auch etwas ursprünglich Christliches, nämlich den Blick auf das Antlitz des anderen zu richten. Nicht das, was er anhat, nicht das, was er aus der Boutique geholt hat oder aus einem Billigladen, sondern dass wir uns darüber klar sind, dass wir jeden Tag überhäuft werden mit Geschenken des Lebens und uns davon nicht wegbringen lassen sollen, indem wir meinen, wir uns müssten uns mit Waren und Konsum vollpacken. Selbstbegrenzung, ich glaube, das ist das zentrale Wort für das, was unsere jetzige und künftige Befreiung ausmachen könnte.
Du hast in deinem Buch eine Geschichte zitiert, wo es um einen Menschen geht, der sich in einem Labyrinth verlaufen hat und die ganze Zeit rennt und rennt und rennt. Und eine leise Stimme in ihm sagt, bleib doch mal stehen und dann könntest du vielleicht in der Ruhe einen Ausweg finden. Und er rennt so lange, bis er zusammenbricht. Ich frage mich und will da meine Kollegin Birgit Müller auch noch mal reinbringen. Es gibt ja Sabbatzeiten, Sabbatjahre, die manche Gemeinden versuchen, in denen sie sagen, in diesem Jahr machen wir mal gar nichts und schauen dann weiter. Könnte das ein Schritt auf dem Weg zur guten Zukunftsorientierung sein? Birgit, vielleicht willst du mal erzählen. Ihr habt ja ein Sabbatjahr versucht in Kleberg und Espa. Was war da so die Erfahrung?
Genau, also ich möchte es nur kurz zusammenfassen. Also es war schon ambivalent. Also wir hatten die Erfahrung, dass wir unseren Leitspruch weniger ist mehr immer wieder hin und her gedreht haben und dass er uns an manchen Stellen als Kirchenvorsteherinnen und Vorsteher befreit hat, zu sagen, das lassen wir jetzt oder das machen wir neu, weil es uns wichtig ist oder so. Das war hilfreich. Gleichzeitig war es so, dass die Hochengagierten das Gefühl hatten, wir haben eigentlich gar kein Sabbatjahr. Das ändert sich für uns eigentlich gar nicht viel. Was ich sehr, sehr spannend fand, war dann in dem ersten, ja, ich weiß mal, ob man es jetzt Lockdown nennt, aber in dieser ersten Phase, wo alles geschlossen wurde, letztes Jahr im Frühling, dass viele von uns sich so ein bisschen angeguckt haben und gesagt haben, gut, dass wir das Sabbatjahr hatten, weil da haben wir schon mal geübt, dieses Nein sagen, diesen Verzicht und dieses Abwägen. Wir mussten diese Diskussion nicht neu erfinden. Und insofern denke ich, dass solche Phasen helfen können, aber sie retten uns nicht einfach.
Ich bin wahrscheinlich kein gutes Beispiel für das Sabbatjahr, weil ich auch in meinem hohen Alter immer irgendwie noch zu viel unterwegs bin und zu viel mache und immer denke, eigentlich müsstest du mal eine kontemplative, meditative Phase zulassen. Also ich bin da in gewisser Weise ein schlechtes Beispiel. Aber die Sehnsucht oder das Wissen darum, dass es eigentlich wichtig ist, ist auch stark. Aber ich glaube, das ist eben nicht gemeint als etwas, sagen wir mal, dass man nur auf der weißen Bank unter der Linde sitzt und vor sich hin starrt, sondern das Sabbat heißt ja, das spricht ja davon, dass man in Ruhe lassen kann und dass man gewissermaßen die missionarischen Impulse vielleicht ruhen lässt. Und die sind ja nicht nur, die haben ja nicht nur einen theologischen und pfarrerlichen Aspekt, sondern also die konfrontieren mich mit der Frage, was ist jetzt in meinem Leben eigentlich wichtig? Womit beschäftige ich, was überflüssiges Zeugs ist? Und wo beschäftige ich mit Dingen, die vielleicht eine Rechtfertigung darin haben, dass ich mich um etwas bemühe? Also es ist ein Seiltanzakt. Und die Frage, was ein Sabbatjahr, was Meditation, was Nachdenklichkeit ist und was unterlassen können ist, das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe, nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für die Kirche und für Menschen überhaupt. In einer Zeit, in der das Machertum eben doch nach wie vor an der Herrschaft ist.
Reimer Grone-Meyer, Autor des Buches Der Niedergang der Kirchen, eine Sternstunde. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute zu uns gekommen bist ins Studio Radio Welle West Wetterau. Ganz herzlichen Dank auch Birgit Müller, meiner Kollegin aus Kleeberg und Espa, die mit mir gemeinsam das Gespräch geführt hat. Herzlich möchte ich mich auch bei André Arabin an der Technik bedanken. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wir spielen gleich noch einen Titel, der mir zu dem, was du zum Schluss gesagt hast, Reimer, eingefallen ist, nämlich, dass wir so viel uns zumüllen mit Sachen, die wir nicht brauchen. Es gibt ein Lied der Band Silbermond mit dem Titel Leichtes Gepäck. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Den hören wir uns gleich nochmal an oder hören wir rein. Jetzt möchte ich noch kurz einen Werbeblock hier reinschieben. Morgen um dieselbe Zeit, 10 bis 12 Uhr, werde ich einen weiteren Gast haben, nämlich Sebastian Schrenk. Der 20-Jährige war für 7 Monate in Ruanda und musste dann Corona-bedingt zurückkommen. Er wird morgen von seiner Zeit in Ruanda und den Erlebnissen, die ihn da beeindruckt haben, erzählen. Mit mir im Gespräch unter dem Titel Ruanda hat mein Leben verändert. Herzliche Einladung zu 1 am Vormittag morgen von 10 bis 12. Und nun hören wir noch zum Abschluss Leichtes Gepäck von Silbermond und dann gibt's die Nachrichten.
Hier ist die Welle Westwetterau. Mehr Infos auf radio-www.de und www natürlich mit 3e.